Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Frauen haben heute in ihren Achtelfinals viermal fast Kurzarbeit gehabt, die Männer etwas mehr. Trotzdem ist das ein Tag gewesen, wo wir viele klare Ergebnisse hatten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es waren heute blaue Flecken in den grauen Wolken zu sehen und wir haben zwischendurch sogar mal Sonne bekommen.
Ja, ich habe schon bei blauen Flecken jetzt an was Schlimmes gedacht.
Nein, nein.
Es war, du willst uns sagen, das Wetter, es ändert sich langsam. Wir haben schon gesehen, morgen 20 Grad, kein Regen, das ist doch schon mal nicht schlecht.
Ja, das kann jetzt langsam wirklich ein bisschen aufwärts gehen und Regen haben wir wirklich jetzt genug gehabt. Und mal schauen, ob es jetzt die nächsten Tage stabilisiert. Grüße in alle Hochwasserregionen Deutschlands im Moment, haltet durch und hoffentlich passiert euch nicht ganz so viel. Wir kommen zu den Frauenmatches, die es heute gegeben hat im Einzel und da können wir sagen, dass es vier wirklich klare Matches gegeben hat. Das knappste Spiel war vielleicht das von Ons-Jabeur Böhr gegen Clara Tauson. 6-4 heißt es am Ende und wir können sagen, das ist so ein bisschen, wie wir vorhergesagt haben. Clara Tauson kann mit ihrer Power wirklich mithalten und kann zwischendurch auch für die guten Punkte sorgen. Das Problem ist, sie wird halt die ganze Zeit auf den Beinen gehalten von Ons-Jabeur Böhr und das reicht dann nicht und Ons-Jabeur Böhr hat dann daraus dann Kapital geschlagen heute.
Ja, und man darf ja eben auch nicht vergessen, Ons-Jabeur Böhr kann ebenfalls gut servieren. Also Ons-Jabeur Böhr hat einen der besten ersten Aufschläge auf der Tour. Der kam heute auch nach einem guten Prozente. Gerade auf dem Sand ist der sehr effektiv, weil er eben richtig schön flach durch die Mitte geht und da dann auch gar nicht so hoch abspringt. Und das ist schwierig für Gegnerinnen. Es gab kaum längere Ballwechsel und sehr viele von diesen konstruierten Punkten, wie ich sie immer nenne. Also wo man einfach einem Muster folgt. Und das Muster war ja hier einfach klar. Das Muster war, mit Slice wird die Power entschärft. Also Jabeur nützt den Slice, um die Power von von Tauson zu entschärfen. Dann ist der Court irgendwann offen und dann setzt sie ihn da ganz sicher rein. Und Tauson hat die Power, um da mitzuhalten und um da jetzt nicht unterzugehen, wie es heute ein oder anderen Spielerin passiert ist. Aber sie hat nichts im Spiel im Moment, glaube ich, um auf Sandplatz wirklich Jabeur gefährlich werden zu können.
Es ist halt, es reicht für einige Spielerinnen, aber dann, wenn es wirklich zu den großen Spielerinnen geht, da fehlt dann Clara Tauson noch ein bisschen was. Sie wurde vor 2-3 Jahren als ganz, ganz große Talent angekündigt und zu Teilen hat sie das ja schon, hat sie das ja auch schon unter Beweis stellen können. Sie ist ja eine richtig gute Spielerin und so, aber das, da war heute dann doch noch was zu erkennen, wo man gesagt hat, okay, da gibt es noch eine ganze Menge zu arbeiten und ob man dann, ja, man kann es lernen, aber so richtig die Allerschnellste wird sie wahrscheinlich auch nicht mehr werden.
Ja, und ich meine gelesen zu haben, dass sie gesagt hat, ihr Vorbild sei Sabalenka. Als Vorbild kann ich es verstehen, ich sehe es aber nicht in ihrem Spiel, muss ich sagen, weil sie einfach zu langsam ist. Und Sabalenka ist groß und haut wirklich beeindruckend auf den Ball drauf, ist aber auch super explosiv. Die bewegt sich ja einfach mit einer richtigen Wucht schon in den Ball hinein und das geht Tauson ab. Darum hat Tauson hier auch die erste Woche gut ausgesehen, weil sie da natürlich nicht so schnell am Ball sein muss und weil sie da genug Zeit hatte, um das vorzubereiten. Und so einen effektiven Slice, wie Jabeur ihn hat und der da einfach unglaublich hilft, das wissen wir von all den Duellen, die Federer über die Jahre gegen die Big Hitter hatte, der hat die auch einfach alt aussehen lassen. Der hat die einfach auch in seinen Slice hineinlaufen lassen und dann schöne Grüße. Und so ist das heute auch passiert und das ist für Tauson ein schlechtes Matchup. Wahrscheinlich ist Tauson im Moment so eine Top 50, Top 40 Spielerin. Ich denke, da wird sie auch hinkommen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber um wirklich den Sprung nach oben zu schaffen, muss entweder ein kleines Wunder passieren und sie eine super effektive Beinarbeit in sich entdecken oder sie wird wahrscheinlich auf bestimmte Belege reduziert bleiben.
Clara Tauson also ausgeschieden, aber wir können da nochmal über Ons-Jabeur Böhr sprechen. Ons-Jabeur Böhr hatte ein wirklich schwieriges letztes halbes Jahr mit vielen frühen Niederlagen, mit Verletzungen, mit Krankheiten und sie scheint es überwunden zu haben, weil erstens hat sie meiner Meinung nach die Spielfreude wieder bekommen, also das, ich meine, variationsreich war sie ja immer, aber das, man hat immer so das Gefühl, ihr fehlte dann auch so ein bisschen die Freude an diesem Spiel und auch die Freude daran, die Gegnerinnen auszumanövrieren und die, ja, die Leichtigkeit in diesem Spiel, in dieses Spiel wieder reinzubekommen. Und das, finde ich, hat sie. Und sie lächelt auch wieder mehr auf dem Platz. Sie hat hinterher ein tolles On-Court-Interview gegeben. Es scheint wieder in die richtige Richtung zu gehen für Ons-Jabeur. Und das ist ja nicht so schlecht, wenn es jetzt auf den Rasen geht.
Ja, und ich glaube, ihr geht es halt auch nur mit Freude. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die für die geanstrengten Arbeitssiege, sondern die muss Freude bei der Arbeit haben. Und du hast schon das Zauberwort angesprochen, das ist der Rasen. Also ich sehe nicht, dass sie die French Open gewinnen kann, einfach weil Iga Świątek in der oberen Hälfte drin ist. Aber auf dem Rasen, da ist sie in der Theorie, denke ich, eine Top-3-Favoritin auf den Wimbledon-Titel. Jetzt ist natürlich die Frage, käme sie wieder ins Finale? Wäre es dann für sie wieder so dramatisch und tragisch wie bei den letzten zwei Ausgaben? Müssten wir dann sehen. Aber ich glaube, auf dem Rasen in der Form werden ihr wahrscheinlich so viele Leute nicht das Wasser reichen können.
Ancha Böhr steht also im Viertelfinale. Dort trifft sie auf Coco Gauff. Die hat heute mit Elisabetta Cocciaretto kurzen Prozess gemacht. 6-1, 6-2. Und das war dann am Ende eine sehr klare Nummer. Ich habe gedacht, dass Elisabetta Cocciaretto vielleicht ein kleines bisschen mehr Gegenwehr würde leisten können. Aber Coco Gauff hatte das überhaupt, hatte das komplett im Griff, das Match. Und man bekam nie mal das Gefühl, dass sie in irgendeiner Weise beschäftigt werden würde, weil zu dominant war sie mit ihrer Rückhand, zu dominant war sie mit ihrem Aufschlag. Und Elisabetta Cocciaretto kam überhaupt nicht dazu, die Schwächen von Coco Gauff, die ja nach wie vor und offensichtlich da sind, dann aufzudecken.
Ja, also ich meine, immerhin hat sie ein paar Punkte gewonnen. Ne? Wir sprechen nachher noch über ein anderes Beispiel. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, 30 Punkte übers Match ist jetzt nicht ideal, ist aber jetzt auch kein Weltuntergang. Sie ist, glaube ich, nicht gut genug mit dem Serve, um wirklich den Returns von Gauff entgegenzusetzen. Da hat Jabeur zum Beispiel, glaube ich, bessere Chancen. Cocciaretto lebt viel von der Power ihrer Gegnerin und den Kontern, die sie setzt. Hat sie ganz toll gegen Samsonova gemacht. Gauff hat ihr jetzt aber nicht unbedingt viel Power gegeben und sie ist durch die Defensive von Gauff nicht durchgekommen. Also mir bleibt da dieser eine Schlag in Erinnerung, wo sie ihn eigentlich, also wo Gauff in die Rückhandecke läuft und Cocciaretto ihn eigentlich so gesetzt hat, dass er hinter Gauff landen muss. Und Gauff mit ihrer ganzen Athletik dreht sich in diesen Ball hinein, obwohl sie eigentlich geradeaus auf den zuläuft und räumt den irgendwie an Cocciaretto vorbei. Und gegen diese Abwehr war Cocciaretto zumindest in den wichtigsten Momenten ziemlich chancenlos. Wie gesagt, es war jetzt keine Blamage. Das haben wir woanders gesehen. Aber es war am Ende dann doch relativ chancenlos.
Coco Gauff macht auch einen guten Eindruck hier bei diesen French Open und sie ist für mich dann auch die Favoritin gegen uns Jabeur, für dich auch?
Ja, so 60-40 oder so. Also ich glaube, Jabeur müsste in noch besserer Form sein, als dass ich jetzt sagen würde andersrum. Ich glaube auch, dass Gauff die mit den besseren Nerven ist und Gauff hat den Aufschlag wieder ein bisschen besser unter Kontrolle bekommen und spielt, finde ich, super solides Tennis, wahrscheinlich das, was man im Moment erwarten kann. Und von daher, ja, 60-40 Favoritin für mich.
Aber du sagst es super solide, es ist im Moment nicht Top-3-Tennis.
Nö, aber muss es ja auch nicht.
Ne? Also nee, irgendwie, das gute Pferd
top,
springt nur so hoch, ja, wie es muss.
Ja, es ist Top-4-Tennis und irgendwie steht es ja auch in den Top-4 erstaunlicherweise. Und ich glaube, eigentlich wäre sie wahrscheinlich eine, die hier immer um den Titel mitspielen könnte. Sie hat halt einfach dieses riesen Iga Świątek-Problem. Und von daher glaube ich, auch wenn wir über sie alle nachdenken, haben wir immer schon diese Schere mit im Kopf, wo wir sagen, ja, aber gegen Świątek geht sie so oder so raus. Von daher, was soll das Ganze am Ende? Aber sie spielt besser und sie ist talentierter als ganz, ganz viele andere. Und so reicht es jetzt zumindest schon mal fürs Viertelfinale.
Coco Gauff gegen Ancha Böhr ist also eins der Viertelfinals, das wir dann übermorgen erleben werden. Das andere Viertelfinale werden Iga Świątek und Markéta Vondrousova bestreiten. Und Iga Świątek nach ihrem ja fast schon Ausscheiden gegen Naomi Osaka, wo sie einen Matchball abwehren musste, wo sie 5-3 im dritten Satz zurücklag, 5-2 sogar und 0-30 dann meine ich sogar, hat seitdem wieder ihr Mojo komplett gefunden und hat ihren Gegnerinnen keine Chance gelassen. Und sie ist nach, ich glaube 2021 war es, Ash Barty, die erste Spielerin, die bei einem Match erstmal 6-0, 6-0 gewinnt und zweitens nur 10 Punkte abgibt. Nur 10. Das ist sehr, sehr wenig. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so richtig viel drumherum erklären. Iga Świątek hat hier in 40 Minuten gewonnen und sie hat zum
39, glaube ich.
39 waren es sogar, Entschuldigung. Dann hat in diesen 10 Punkten hat sie 39 Minuten gebraucht und 10 Punkte abgegeben und am Ende Anastasia Potapova bemitleidenswert nach Hause geschickt.
Ja, ich glaube, die ist heute auf den Court gekommen, um 6-0, 6-0 gewinnen. Also das machen natürlich in der Theorie alle, die Tennismatches spielen, also zumindest auf dem Level. Aber ich glaube, sie wollte heute wirklich 6-0 gewinnen. Ich glaube, es ging ihr um eine Ansage. Es ging ihr darum, wahrscheinlich auch selber nochmal ihr Selbstvertrauen wirklich zu unterstreichen. Ich denke, der Sieg gegen Osaka hat ihr gut getan. Und es hat ihr auch gut getan, von Buskova gefordert worden zu sein und dann aber eben nicht darüber gestolpert zu sein. Aber ich glaube, es hat ihr richtig gut getan, heute mal einfach mal durchzuziehen. Und eben, du hast es gesagt, 10 Punkte über 39 Minuten heißt auch 0,8 Punkte pro Game, die sich Potapova geholt hat. Man muss einschränken, Potapova hat nur 39% erste Aufschläge reinbekommen. Das geht natürlich nicht in so einem Match. Und das ist Teil des Problems. Świątek hat selber gar nicht mal so ideal aufgeschlagen, war aber von der Grundlinie wirklich tadellos und hat den Court beherrscht. Und wir hatten ja noch vor 2 Tagen überlegt, geht vielleicht irgendwas? Und da hat man noch nach Junior-Resultaten gesucht.
Ja, ja, genau.
Und das hat noch länger gedauert hier, gefühlt, als das Match. Also ich glaube, ich habe nochmal dann hinter mich hingesetzt und rumgeguckt. Ich glaube, sie hat in den Junioren-Matches nie gegen Potapova gewonnen. Und die war ja eine voll gute Juniorin. Ja, und Świątek hat jetzt mal schöne Grüße gesendet.
Das waren verdammt schöne Grüße, die Świątek hier geschickt hat und Briefmarker drauf und ab dafür. Anders kann man es kaum bezeichnen. Es war wirklich eine Vorführung. Und die arme Anastasia Potapova ist allerdings hinterher zum Doppel angetreten noch und hat mit Sisikova dann ihre erste Runde gewonnen gegen Tamara Korpatsch und Lidia Marusava. Also da hat sie sich dann doch nochmal, vielleicht mit einem positiven Gefühl heute von dieser Anlage dann verabschiedet, aber 0-6-0-6 mit nur 10 Punkten. Ich meine, wir haben es damals erlebt bei Steffi Graf und Natascha Zvereva, aber das heute war hier auch wirklich eine Vorführung. 39 Minuten Iga Świątek. Und sie trifft jetzt auf Markéta Vondrousova und die ist hier so ein bisschen auf ganz stillen und leisen Sohlen durch dieses Turnier gegangen. Jetzt gewinnt sie gegen Olga Danilovic mit 6-4 und 6-2. Und man muss dann auch sagen, dass bei Danilovic wahrscheinlich der Tank dann auch ein kleines bisschen leer war, weil sie konnte nicht mehr so richtig viel zusetzen. Und ich hatte das Gefühl, Markéta Vondrousova hat genau so viel getan, wie sie tun musste, um Danilovic so auf Armlänge Distanz zu halten.
Ja, ich hatte das Gefühl, Danilovic war müde und müde heißt häufig ungeduldig und das war sie. Sie hat ziemlich viele schnelle Fehler gemacht, weil sie natürlich auch gemerkt hat, dass sie an Vondrousova nicht so richtig vorbeikommt. Ich glaube, ich hatte sie vor 2 Tagen den Panther genannt, so wie sie einfach sich über den Court bewegt und wie sie an so vieles rankommt und wie sie dann ja gar nicht mal spektakulär spielt, sondern es ungemütlich für die Gegnerin macht. Und das heißt, entweder ist man in der Lage, mit eigener Power da stets durchzuschlagen oder man kann es ihr auch ungemütlich machen oder man zerschellt an einer guten Vondrousova. Und Danilova hat heute geführt, sah eigentlich auch ganz okay aus und dann hatte ich das Gefühl, als sie im Match angekommen war und Vondrousova angekommen war und die Müdigkeit und das Erschöpftsein da war, da ging es dann zu schnell. Aber ich glaube, das darf man eben jemand vom Kaliber von Danilova nicht verdenken.
Danilovic heißt sie.
Danilovic. ja, ich gucke hier auf meine Notizen und mein Word hat es auf Danilova gedingst. Und die ist natürlich, also ich glaube, steht auf 125 im Moment im Ranking. Das ist sie natürlich eigentlich nicht. Wahrscheinlich ist sie Top 30 oder so. Aber es gibt schon einen Grund, warum sie da hinten steht. Und ich glaube, das war jetzt das Ende der Fahnenstange. Und das haben alle Beteiligten gemerkt. Und trotzdem waren ja ein paar coole, spektakuläre Ballwechsel dabei. War, würde ich sagen, durchaus ein unterhaltsames Match, auch wenn nicht super lang.
Danilovic hat mit Collins und Jing Yuang, Entschuldigung, ging mir noch in der dritten Runde, gegen Donna Vickic, Entschuldigung, hat sie 2 wirklich herausragende Matches gehabt. Sie ist aus der Qualifikation hier raus und sie hat insgesamt ein famoses Turnier gespielt. Und ja, Markéta Vondrousova war die Ausgeruhtere und hat am Ende wirklich ihren Stiefel runtergespielt und das Ding mit 6-4, 6-2 gewonnen. Sie steht jetzt im Viertelfinale. Wir haben beim Achtelfinale schon gesagt, Mensch, es ist ganz gut, dass sie jetzt schon mal ein paar Punkte sammelt, weil sie wird in Wimbledon 2000 Punkte zu verteidigen haben. Das wird immer besser, dieses Turnier. Sie ist natürlich die knallharte Außenseiterin gegen Iga Świątek. Siehst du Markéta Vondrousova in irgendeiner Weise eine Chance habend?
Nicht wirklich. Also sie hat ja in den direkten Duellen auch nicht so wirklich Land gesehen. Sie hatte damals hier, habe ich mich dann auch wieder daran erinnert, als ich nachgeguckt habe, die erste Runde gegen gegen Świątek verloren, als die zum ersten Mal die French Open gewonnen hat. Mhm. Das war irgendwie so ein 6-0, 6-1 und da war Świątek natürlich kein unbekannter Name, aber ist auch bei weitem nicht als Favoritin reingekommen und Wondrouschewa war wesentlich etablierter, nicht so ganz gut in Form, aber trotzdem, da hätte man wahrscheinlich Wondrouschewa vorne gesehen und hat dann komplett auf die Mütze bekommen von Świątek. Ich glaube nicht, dass es jetzt so laufen wird. Ich kann mir so ein 6-3, 6-3, 6-3, 6-4 irgendwie sowas vorstellen. Ich glaube, ganz so leicht wird sie Świątek nicht machen.
Iga Świątek gegen Markéta Wondrouschewa und Coco Gauff gegen Ons-Jabeur Böhr. Das sind die beiden Viertelfinals, die wir schon kennen. Gucken wir mal gerade ein bisschen über die Damendoppelkonkurrenz, weil da hat es heute eine ganz große Überraschung gegeben. Su Weijie und Elise Mertens haben gegen Emma Navarro und Diana Schneider verloren mit 2-6 und 4-6. Ich habe auf dem Nebenplatz gesessen und mir das Match von Andreas Mies und Nils Kapski angeschaut und da war richtig viel los. Also und Emma Navarro und Diana Schneider haben sehr gut gespielt und Emma Navarro hat ja gestern Abend nochmal so ein super solides Match gebracht, auch im Einzel. Navarro ist so ein bisschen ja die Aufsteigerin des letzten Dreivierteljahres und vielleicht des Jahres, weil sie hat da auf ITF-Turnieren im letzten Jahr so viele Punkte gemacht. Und das ist dann auch, ja, es fällt einem kein anderer Begriff als super solide ein bei Emma Navarro. Das ist so cool, wie sie ihren Stiefel runterspielt und das mit einer sehr, sehr großen Coolness und sehr großen Ruhe dann auch.
Ja, es wird wahrscheinlich irgendwie nie für die Top 8 oder so reichen. Oder wenn, wird es schwer, glaube ich, dahin zu kommen. Aber es reicht jetzt natürlich schon für eine viel bessere Karriere, als wir viele vorausgesagt haben. Und das Lustige ist, jetzt trifft sie in der dritten Runde unter anderem Monica Niculescu, die wirklich nach Jahrzehnten immer noch dabei ist. Also die spielt doch locker schon seit 15, 17, 18 Jahren. Ich müsste es nachgucken, aber es dürfte ungefähr die Länge sein. Und wen ich auch hier sehe, sind diejenigen, die du, glaube ich, im Moment ganz oben auf dem Zettel hast, Irani Paolini hier,
ja, auch in der dritten Runde. Hundertprozentig Olympia-Gold, Haus und Hof auf Irani Paolini, Gold bei Olympia, also da lege ich mich schon seit einem Vierteljahr drauf fest. Laura Siegemund hat zusammen mit Barbora Krejcikova gespielt und sie sind in die dritte Runde eingezogen, treffen jetzt auf Juliana Olmos und Anastasia Panova. Krejcikova und Siegemund hat vorher noch gesagt, Mensch, es ist sehr, sehr schwierig im Moment mit Barbora sich einzuspielen, weil Barbora immer wieder krank ist, sie hatte eine Covid-Infektion, sie war dann verletzt zwischendurch und sie kommen gar nicht so richtig in den Spielrhythmus rein, aber den scheinen sie im Moment so ein bisschen gewonnen zu haben. Das zum Frauendoppel. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren-Einzel sprechen. Da läuft zwar noch ein Einzel, aber da wissen wir schon, wie es ausgeht. Wir kleinen Hellseher. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Stefanos Tsitsipas hat heute ein sehr stimmungsvolles Duell gewonnen im Achtelfinale gegen Matteo Alnaldi. 3-6, 7-6, 6-2 und 6-2. Dabei sah es zwischendurch nicht so richtig gut aus für Tsitsipas. Er lag mit 3-6 und Break im zweiten Satz zurück, konnte sich dann allerdings fangen. Bei 5-3 im zweiten Satz für Matteo Arnaldi machte er das Break und von da an schaute er nicht mehr zurück. Da ist vielleicht dann auch Matteo Arnaldi so ein kleines bisschen die Kraft ausgegangen und das muss man, da kann man sagen, okay, das passiert, aber das war wirklich dann eine sehr gute Aufholjagd von Stefanos Tsitsipas, der hier ins Viertelfinale einzieht und auf diesem Sandplatz. Ich glaube, wenn dieses Turnier zu Ende ist, wird er an die Sandplatzsaison einen großen grünen Haken machen.
Ja, im Moment ist er vielleicht noch hellgrün, weil da wartet jemand in der nächsten Runde. Ich glaube, wenn er den besiegt, dann wird er ganz grün. Aber da sprechen wir gleich drüber. Es war ja in dem Match hier auch so, Arnaldi war super effizient und Tsitsipas war es nicht. Also Tsitsipas hatte bis dahin einige Chancen, die hat er nicht genutzt. Arnaldi hat seine genutzt. Aber als Tsitsipas dann endlich den Durchbruch geschafft hat beim Serve von Arnaldi, da war die Nummer durch. Und eine Zahl, die mich komplett fasziniert hat, ich schaue mal, ich mache sie mir hier noch auf, genau, war, welch riesigen Vorsprung er hatte bei diesen mittellangen Punkten. Also die man sich konstruiert. Da lag er mit 51-31 vorne. Und da kann sich der Rest des Turniers warm anziehen, weil das ist exakt die Punkte, die man holen muss auf dem Sand. Man denkt natürlich Sand, lange Punkte. Nee, Sand ist häufig die man sich über 2, 3, 4 Schläge konstruiert hat, wo man sich den Gegner zurechtgelegt hat und dann abfeuert und sich den Punkt holt. Und das war eine astreine Leistung heute von Tsitsipas, weil bei den kürzeren Punkten hat Analdi die Nase vorn gehabt, der Rest war ausgeglichen, aber da hat er einen riesigen Vorsprung erspielt. Und das ist ja auch das, was Tsitsipas auf dem Sand wirklich brillant kann. Also man hat ja irgendwie Bilder im Kopf, wenn man an ihn denkt. Irgendwie, er steht im Court drin, bewegt sich in die Vorhand rein und versenkt die. Oder er kommt ans Netz und hat das wunderbar vorbereitet, muss da irgendwie nur noch ein Volley eigentlich reinspielen. Und das ist die große Stärke von Tsitsipas auf dem Sand, dass ihm das so gut gelingt. Und jetzt hat er, glaube ich, den schwerstmöglichen Gegner, aber davon ab ist er wahrscheinlich immer noch irgendwas wie Favorit Nummer 2 oder 3 hier auf den Titel.
Stefanos Tsitsipas hat für mich dann diese zwei Fähigkeiten des erstmal überragenden guten Aufschlag und dann diese Möglichkeit, sich immer wieder in die Vorhand bewegen zu können, weil er ist ja nicht langsam, er ist ja extrem schnell auf den Beinen und er schafft es dann auch, dass die Gegner zwischendurch nicht nur immer auf die Rückhand spielen von ihm, sondern ihm dann zwischendurch auch in die Vorhand spielen müssen, weil sie es anders gar nicht können, zum Beispiel aufgrund der Winkel, die ihnen dann Tsitsipas gibt. Und dann ist er natürlich wieder in der Offensive und kann diese Rallyes dominieren. Und dieser Aufschlag und diese 1-2-Kombination Aufschlag und Vorhand, die ist halt selten erreicht. Und wir haben es, glaube ich, letztes Jahr mal eine Statistik gesehen, wo er, ich glaube, bei den US Open war es, 90% der Schläge nach dem Aufschlag sind bei ihm die Vorhand. Und das ist halt ein riesiger Vorteil, weil er kann sofort in die Offensive gehen und sofort auf den Punkt gehen. Und das macht er wirklich herausragend. Trotzdem muss ich immer noch sagen, er kam aus Miami als so ein kleines bisschen geprügelter Hund, fährt nach Monte Carlo und auf einmal ist wieder alles gut. Also das hat mich wirklich überrascht.
Ja, irgendwie ist er der Sandplatz-Experte. Ne? Ja. Und das Spannende ist ja jetzt, wir haben hier mit in der Verlosung um den Titel ihn, Zverev, Ruth. Und jetzt gucken wir aber 4 Wochen weiter und gehen nach Wimbledon und da ist keiner in der Verlosung. Also die drei tun sich ja unglaublich schwer auf dem Rasen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass sich das in diesem Jahr ändern wird. Also es ist schon erstaunlich, in Zeiten, in denen ja es alles so uniformiert ist, haben wir es in der Generation jetzt nicht unbedingt, dass es so ist. Also alle drei haben eine goldene Chance jetzt hier bei diesem Turnier, aber wahrscheinlich beim nächsten dann nicht mehr.
Stefanos Tsitsipas trifft auf Carlos Alcaraz. Der hat heute keine Probleme gehabt mit Felix Auger-Aliassime. 6-3, 6-3, 6-1. Und mir war von vornherein klar, dass Felix Auger-Aliassime kein Matchup für Carlos Alcaraz ist. Zu schwach ist meiner Meinung nach die Rückhand von Felix Auger-Aliassime. Zu schwach oder zu wenig fantasievoll ist das Spiel dann auch. Wir haben immer über ihn gesprochen. Wir haben ja auch lange Zeit haben wir ja auch gedacht, Mensch, der wird auf jeden Fall ein ganz großer. Im Moment glaube ich da nicht mehr so richtig dran und er ist sehr, sehr stagniert und heute war er gar keine Prüfung für Carlos Alcaraz.
Ja, auch da hole ich meine Zahl raus. Selber ein bisschen gezählt, ich hoffe, habe mich nicht verzählt, aber 3., 4. Schlag, die sind mit 40-16 an Alcaraz gegangen. Und das sind also die Schläge, entweder ich kriege gerade den Return zurück oder dann quasi der nächste nach dem Return. Und da sind viele Fehler von Auger-Aliassime drin, da sind aber auch 18-5 Winner von Alcaraz drin. Also Alcaraz kann diese Dinger halt beenden und Auger-Aliassime kann sie nicht beenden, weil er nicht, also ich glaube, es fehlt ihm in der Einstellung, die Alcaraz hat, der einfach sehr viel Risiko geht und es fehlt ihm am Ende dann nicht unbedingt die Power, aber die Fähigkeit, halt wirklich Bälle so unterzubringen, dass sie für den Gegner nicht mehr zu holen sind. Dafür ist zu viel Sicherheit in seinem Spiel drin. Und die Sicherheit hat heute gefehlt, alias, dass zu viele unerzwungene Fehler drin waren. Aber Alcaraz hat ihm halt auch eine lange Nase gezeigt bei den Winnern. Und da ist das Match entschieden worden. Bei diesem 3. und 4. Schlag, das sind die Punkte, die am Ende der Unterschied sind zwischen den beiden. Und das ist frappierend, sieht man super selten, dass das passiert. Und zeigt halt, dass Alcaraz nicht nur spektakulär, sondern auch effizient spielen kann.
Wir müssen gar nicht so richtig viel mehr darüber sprechen, über dieses Match. Nur können wir sagen, Carlos Alcaraz Arm scheint gut drauf zu sein, scheint zu halten.
Ja, er hat jetzt ja auch sowas gesagt, das ist ja spannend, er gibt jedes Mal ein Update danach. Gott sei Dank wird Elena Rybakina nicht immer gefragt, ein Update zu irgendeinem Körperteil zu geben. Ich glaube, sie würde böse gucken. Er grinst sich ein und erzählt uns was. Für mich sieht es auch so aus. Ich bin trotzdem gespannt, was passiert, wenn er richtig unter Druck gerät. Und das ist natürlich eine Theorie möglich gegen Tsitsipas. Der steht 0-5 im direkten Head-to-Head, aber ich würde sagen, das ist bisher seine beste Chance. Und der wird Alcaraz vielleicht, möglicherweise, wahrscheinlich, wir werden sehen, unter Druck setzen können. Und was passiert dann? Traut sich Alcaraz dann durchzuziehen oder steht ihm das dann im Weg? Wir werden sehen.
Carlos Alcaraz gegen Stefanos Tsitsipas. Das dritte Match ist noch nicht zu Ende. Wir können allerdings trotzdem es schon ja besprechen, weil Corentin Moutet hat gegen Jannik Sinner einen fantastischen ersten Satz gebracht, hat den mit 6-2 gewonnen. Von da an ging es nur noch in eine Richtung. Jannik Sinner wird dieses Match in 4 Sätzen gewinnen. Ich gucke jetzt nochmal gerade nach, wie es steht jetzt im 4. Satz. 2-0 für Sinner, Break 4 und Einstand beim Aufschlag von Corentin Moutet, der alles versucht, um in dieses Match noch reinzukommen, aber es wird nicht passieren. Also da lege ich mich jetzt einfach mal fest und ich wäre wirklich arg überrascht, wenn Moutet das noch drehen könnte. Ich habe nach dem 5-0 habe ich mich da mal hingesetzt und auf die Tribüne gesetzt und mir das angeguckt und dann hat Sinner das erste Break gemacht zum 5-1 und konnte auf 5-2 verkürzen und da habe ich dann schon gedacht, das wird er nicht verlieren. Sinner in 4 ist für mich gesetzt. Moutet wird wahrscheinlich noch den ersten Satz gewinnen. Aber dieses Adrenalin, was er hatte, diese Spielfreude, die er hatte im ersten Satz, das kann er in dieser Form nicht durchsetzen und durchhalten. Und daran hapert es ja dann auch bei Moutet, der immer wieder für spektakuläre Matches sorgt. Aber jemanden wie Sinner, dem muss man schon noch ein bisschen mehr bieten. Und Sinner hat das mit einer ziemlichen Eiseskälte ab dem zweiten Match auf seine Seite gedreht.
Ja, also ich habe nur den zweiten und Anfang des dritten Satzes gesehen. Vorher habe ich ein anderes Match geguckt und von daher, ich war überrascht, aber nicht schockiert und ich war dann noch weniger überrascht, dass das an sich gezogen hat. Und ich hatte das Gefühl, also er lag ja Anfang des zweiten auch mit einem Break direkt hinten und dann hat er das aber ziemlich fix zurückgeholt und hat danach wirklich gut serviert. Ich glaube, da hat er halt so ganz klassisch Sportklischee-mäßig sich erstmal auf den nächsten Punkt, auf die Basics, auf was ich konzentriert, hat gut aufgeschlagen, hat sich den Court breit gemacht, hat geschaut, dass er sich nicht auf zu viele dieser Spielchen einlässt. Also diese langen Punkte, die sind auch dann noch an Moutet gegangen, aber davor die effizienten, wo man wahrscheinlich mehr Power ist es dann ja zwischen den beiden im Petto haben muss, das hat Sinner natürlich den Vorteil. Und Moutet hätte ja wahrscheinlich irgendwie, weiß ich, heute Dauerregen und wirklich eine schlechte Leistung von Sinner gebraucht, um in dem Match richtig was zu reißen.
Jannik Sinner wird dieses Match gewinnen. Wir stehen natürlich doof da, sollte Moutet jetzt noch die große Wende schaffen. Aber wir legen uns jetzt erstmal fest, dass Sinner ins Viertelfinale einziehen wird. Dort wird er dann auf Grigor Dimitrov treffen. Der hat heute zum ersten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale von den French Open erreicht und hat jetzt bei allen 4 Grand Slams mindestens das Viertelfinale erreicht. Einer von 6 aktiven Spielern, denen das gelungen ist. Grigor Dimitrov hat heute gegen Hubert Hurkacz gewonnen mit 7-6, 6-4, 7-6. Und wir wussten vorher, dass Dimitrov eine wirklich gute Bilanz hat gegen Hubert Hurkacz. Ich habe gedacht, Hubert Hurkacz könnte mindestens einen dieser Tiebreaks gewinnen, aber Dimitrov hat inzwischen eine Bilanz von 7-0 in Tiebreaks gegen Hubert Hurkacz. Ist auch eher selten gesehen und Hurkacz hat sich zwischendurch so aufgeregt, dass er sogar die Schiedsrichterin austauschen lassen wollte.
Ich habe es leider ohne Ton geguckt, aber ich habe es mir dann zusammengereimt. Er ist, glaube ich, zu Dimitrov rüber und hat gefragt, ob sie quasi austauschen soll. Ne?
Ja, ja, er hat mehrfach nach dem Supervisor gefragt und Allison Hughes hat dann gesagt, nee, du kriegst nicht einen Supervisor, was willst du denn? Es gab hier eine Marke und die habe ich dir gezeigt und deswegen müssen wir das nicht machen. Und dann ist er zu Dimitrov rübergegangen und hat gesagt, er soll man sich austauschen lassen und Dimitrov hat ihn dann auch nur so ein bisschen väterlich angeguckt und hat gesagt, komm, lass mal gut sein, das ist,
hat er am Netz ihm auch noch ein paar nette Sachen gesagt.
Ja, ja, ja. Ja. Also ich habe Craig Boynton im Achtelfinale selten so engagiert gesehen, in der dritten Runde selten so engagiert gesehen und selten so schimpfen gesehen. Und Hubert Hurkacz hat heute komplett auch zwischendurch den Plot verloren und sich so aufgeregt. Und ich glaube, das ist wirklich großer Frust, dass er einfach gegen Grigor Dimitrov nicht durchkommt.
Das und ich glaube, er hat sich ein bisschen genervt. Ihn hat es genervt die letzten Tage. Der stand auch eigentlich jeden Tag hier auf der Ansetzung, oder? Also gefühlt seit letztem Sonntag musste der jeden Tag hier antreten. Und weil er eben häufig auf den Draußencourts war, hat er, glaube ich, sehr viel Zeit wartend verbracht. Also das und das schlechte Matchup. Aber man hat es auch heute gesehen. Er hat beim Aufschlag natürlich die Nase vorn gehabt, hat bei den kurzen Punkten die Nase vorn gehabt. Und in allem danach ist Dimitrov einfach viel zu gut von der Grundlinie. Und Hurkacz in seinem Herzen ist abwartend und ein Konterspieler. Und Dimitrov nimmt die Sachen in die Hand. Der spielt ja mittlerweile ein sehr effizientes Tennis. Der hat eine tolle Vorhand, mit der er Hurkacz Vorhand ziemlich auseinandernehmen kann. Der Slice hat ihm heute gut getan. Mit der Rückhand öffnet er auch ziemlich viele Winkel. Und ja, da hatte ich das Gefühl, er war eigentlich nie wirklich in Gefahr in den etwas längeren Ballwechseln. Da musste oder hätte Hurkacz wahrscheinlich heute extrem gut aufschlagen müssen, um eine Chance zu haben.
Grigor Dimitrov, für den ist das so ein kleines bisschen auch eine Krönung des letzten Dreivierteljahres, knappen Jahres, dass er einfach jetzt dann auch auf Sand dann nochmal so ein Viertelfinale erreicht im Frühherbst seiner Karriere, sage ich jetzt mal ganz vollmundig. Jetzt trifft er auf Jannik Sinner, ist nicht der Favorit natürlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da uns auf ein sehr schönes Spiel einstellen können.
Ja, also er kann ihn sicherlich im Gegensatz zu allen davor schlagen, ob ihm das gelingen wird. Weiß ich nicht. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Aber Sinner ist natürlich nicht so dominant wie auf einem Hardcourt. Also der ist hier schon greifbarer, packbarer von jemand wie Dimitrov. Und für den wäre das ja dann schon eine ziemlich krasse Geschichte. Hier im Halbfinale hätte er es komplettiert. Und ich glaube nicht, dass das viele aus seiner Generation geschafft haben. Also abseits der großen Vier haben das wahrscheinlich nicht viele geschafft. Das wäre natürlich eine super Sache für ihn. Er geht da als Außenseiter rein. Er wird wahrscheinlich sehr effektiv aufschlagen müssen. Sonst sehe ich nicht, also hier wird es nicht über die mittleren und langen und die schönen Ballwechsel entscheiden können. Da wird ihn Sinner aussitzen können. Aber wenn er daraus ein Surfmatch machen kann und Sinner hat in diesem Turnier ein bisschen heiß-kalt serviert, dann ist da vielleicht was drin.
6 aktive Spieler haben es in jedem Masters 1000 Turnier und in jedem Grand Slam ins Viertelfinale geschafft. Nennen wir, ja, also 3 von 6 sind sicher. Mhm. Wer?
Also Viertelfinale.
Viertelfinale in allen Masters 1000 Events und in den Grand Slams. Aktive Spieler.
Okay, Nadal, Djokovic, Murray. Mhm. Mhm. Medvedev,
Zverev nicht. Er hat es noch nie in Wimbledon ins Viertelfinale geschafft.
Ja, klar. Ja, sogar ziemlich weit davon entfernt. Ne? Mhm. Von den Fähigkeiten her. Ist Team hat es in Wimbledon nie ins Viertelfinale geschafft?
Nee, es ist noch Marin Cilic. Es ist Marin Cilic. Ah. Und es ist Dimitrov. Die 6 haben es geschafft. Okay. Nadal, Djokovic, Murray, Medvedev, Cilic und Dimitrov. Die 6 haben es geschafft. Cilic Karriere wird immer ein kleines bisschen unterschätzt. Der hat schon wirklich eine richtig gute Karriere.
Der geht auch in die Hall of Fame rein.
Ja,
aber da jetzt, bin ich mir auch. Wenn wir jetzt mal überlegen, Dimitrov, also das Wimbledon-Feld hier vor dem Turnier und jetzt ist nicht so gekommen, aber das Turnier schien super offen bei den Herren und das Wimbledon-Turnier wird genauso offen scheinen. Es sei denn, Djokovic marschiert jetzt hier durch, holt sich locker den French Open-Titel, ist dann natürlich der Superfavorit in Wimbledon. Wenn ihm das nicht gelingt, dann ist das super offen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wer von den Spielern, die hier in der Titelverlosung ist, auf Rasen eigentlich nicht zum Besseren gehört. Das heißt, Dimitrov rutscht da mal kurz nach vorne und ist wahrscheinlich ein Top-5-Favorit in Wimbledon. Hat der eine gute Auslosung? Mhm. Warum sollte er es nicht ins Finale schaffen?
Ja, das, da bin ich ganz deiner Meinung. Im Doppel hat sich jetzt noch nicht so viel getan im Herren-Doppel. Da gab es keine großen Ergebnisse. Ich habe heute Nachmittag Ron Boponna und Matt Apton gesehen, dann auch noch im Doppel. Die haben ein sehr lustiges Doppel gespielt, haben sie dann natürlich gewonnen, haben dann gleich einen Walkover noch bekommen von Sebastian Baez und Thiago Sabuc-Wilcz. Die stehen in der 3. Runde. Ansonsten gab es viele Favoriten-Siege, außer Michael Venus und Jamie Murray sind ausgeschieden gegen Gregor Barrère und Luca Puy. Und Kevin Kravitz und Tim Pütz spielen jetzt in der 3. Runde gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic. Das sind die einzigen, die ja noch drin sind, aus deutscher Sicht. Petros Tsitsipas und Stefanos Tsitsipas, die haben heute auf einem pickepackevollen Court 14 ihre erste Runde gewonnen gegen Denis Molchanov und JP Smith. Das war ziemlich cool da auf diesem Court 14, wo er auch dann in den Struff gegen Alex de Minaur gespielt hat. Da ist immer richtig Stimmung drauf. Und ich habe zwischendurch bei Court 13 habe ich ein Juniorenmatch eines DTB-Spielers von Max Stenzer gesehen, bin dann Richtung Suzanne Longlen und da kamen mir alle Leute entgegen und waren alle ganz hektisch, weil es zu dem Zeitpunkt gerade die Durchsage gegeben hatte, dass die Tsitsipas-Brüder auf Court 14 spielen und dann war der Court wirklich pickepacke voll. Das war eine schöne Geschichte, die es dann noch gab. Und eine Sache müssen wir noch ansprechen. Und das zum guten Schluss. Das Match von Novak Djokovic gestern im Einzel in der 3. Runde in seinem Match gegen Lorenzo Musetti. Dass Lorenzo Musetti ihm gefährlich werden kann, das wussten wir. Monte Carlo hatte ihn schon mal besiegt. Dass es dann in 5 Sätze hier ging, hätte man vielleicht auch noch denken können. 5-7, 7-6, 6-2, 3-6, 0-6 aus der Sicht von Lorenzo Musetti. Aber das Match war um 3.06 Uhr beendet. Und das ist eine Sache, eigentlich hatte man bei den Australian Open gesagt, sowas soll nicht mehr passieren. Es ist vor 11 Uhr angesetzt worden, es ist vor 11 Uhr dann gestartet worden, aber um 3.06 Uhr. Die serbischen Kollegen und Kolleginnen mussten bis 3:30 warten, um das Interview mit oder um die Pressekonferenz mit Djokovic zu bekommen und mussten um 11 Uhr wieder hier sein, weil Olga Danilovic gespielt hat. Es geht ja nicht nur um die Spielerinnen und Spieler, sondern auch um alle drumherum. Also auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, um alle, die bei diesem Turnier dabei sind, die Ballkinder. Das ist einfach eine Sache, da bin ich nicht mehr ganz so hundertprozentig so entspannt wie noch vor 20 Jahren.
Ja, ich habe aber auch gestern...
Du?
Ja, weiß ich nicht, ob ich da so eine Meinung zu habe. Muss ich mal kurz drüber nachdenken, während ich rede. Ich hatte gestern auch das Gefühl, dass sie es jetzt halt auf alles komm raus durchziehen werden. Die haben ja, wenn ich es richtig gesehen habe, eben auch einige Matches quasi im Dauerregen da durchspielen lassen. Ne? Die wollten gestern einfach das Tableau so aufräumen, dass sie hier vernünftig reingehen. Und ist das cool, irgendwie das so zu machen wie gestern? Nein. Ich glaube, wenn es jetzt einmal in dem Turnier passiert, okay, dass es an einem Samstag passiert, ist dann für mich auch okayer als irgendwie ein Dienstag unter der Woche oder so. Sollte es so sein? Nein. Es könnte natürlich auch sein, dass Djokovic das Turnier ruiniert. Und auf der anderen Seite sind es dann natürlich schon irgendwo die denkwürdigen Momente. Ne? Also wir denken ja auch an, wie lange hat Medvedev bei der Australian Open gespielt? Bis 4:30
gegen 3:47 Uhr, ja, ja.
47. Und es hat ihn am Ende wahrscheinlich mit das Turnier gekostet. Dem sind ja irgendwie die Körner ausgegangen. Müssen wir mal gucken, was Djokovic passiert. Da hat er heute schon Buhl gespielt, wie uns Eurosport gezeigt hat. Also schien ihm ja einigermaßen okay zu gehen.
Gucken wir auf das Schedule von morgen, weil da wird nämlich auch Tennis gespielt. Elina Svitolina und Elena Rybakina werden um 11 Uhr anfangen. Danach Emma Navarro gegen Arina Sabalenka, Novak Djokovic gegen Francisco Cerundolo nicht vor 16 Uhr. Und dann die Night Session Alexander Zverev gegen Holger Rune auf dem Suzanne Longlen. Erst Elena Avanesyan gegen Jasmine Paolini, dann Alex de Minaur gegen Daniil Medvedev, dann Varvara Kracheva gegen Mira Andreeva. Da habe ich gedacht, dass Varvara Kracheva vielleicht den Center Court bekommt, aber er bekommt sie nicht. Und dann am Ende Taylor Fritz gegen Casper Ruud. Gucken wir auf das Match Rune gegen Zverev voraus. Ich glaube, dass Zverev der Favorit ist. Ich glaube auch, dass Zverev das gewinnt morgen. Aber ich glaube, das wird eine ganz enge Geschichte.
Ja, wir kriegen jetzt ja hier, du guckst das wahrscheinlich auf eurem Monitor bei den French Open gerade. Ne? Wir kriegen ja jetzt das Excitement Rate bei Infosys.
Ja.
Also total random irgendwas. Hier kriegen wir 96% für. Heute für Iga Świątek hatte ich vorhin gesehen, gab es 100%. Also ich halte es für eine relativ offene Geschichte, muss ich sagen. Also morgen sind die Bedingungen natürlich ein bisschen andere. Trotzdem abends wird es wahrscheinlich nicht so schnell sein. Rune hat eine Offensive extrem viel drauf. Ich muss sagen, ich halte es für so eine 55-45 Geschichte für Zverev. Und ja, ist natürlich gestern verdient weitergekommen, weil er verdient weitergekommen ist, aber es war schon extrem eng. Und wenn er in eine ähnliche Situation gegen Rune gerät, dann zieht Rune das durch. Da, glaube ich, hat Rune einfach zu viel Selbstvertrauen für. Und ich glaube, er hat ein Spiel, was Zverev schmerzen kann, weil er sehr in die Offensive gehen kann. Von daher, ich glaube, da wird Zverev selber in der Offensive gegenhalten müssen, um das zu gewinnen.
Wir werden sehen, wenn wir morgen Abend dann auch wieder drüber sprechen. Das ist in der Night Session. Wir müssen mal gucken, wie wir es hinbekommen morgen Abend. Mal schauen. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den beiden möchte ich was Gutes tun und die auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.